Finanzrauschen, der Banking-Podcast. Eine Produktion von Diginex Solution.
Geopolitik, Zinswende, volatile Rohstoffpreise, KI. Wir leben in einer Ära der Veränderung und des ständigen Wandels. Wie wir heute in diesem volatilen Umfeld nicht nur bestehen, sondern Chancen ergreifen, darüber spreche ich mit einer Frau, die genau an diesen Schaltstellen sitzt. Suad Benkredder, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der DZ Bank. Suad, schön, dass ich heute bei euch bei der DZ Bank in Frankfurt sein darf und ich freue mich sehr auf die Aufnahme heute.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Aris, und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Wir wollen heute nicht nur über Kurse sprechen, sondern auch über die Architektur von Entscheidungen in einer Zeit, in der das Normalmaß abhanden gekommen scheint. Wir wollen verstehen, ist Volatilität ein Warnsignal oder der Motor für neue, bessere Strategien? Suad, du bist seit dem 1. Juli 26 stellvertretende Vorstandsvorsitzende bei der DZ Bank. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Vielen Dank.
Und bevor wir auf die Märkte schauen, würde ich gerne deine Rolle etwas genauer verstehen und kennenlernen. Beschreibe doch zunächst einmal, für welche Bereiche bist du bei der DZ Bank tätig? Was bedeutet diese Verantwortung im Alltag und welche Aufgaben sind denn mit deiner neuen Rolle auch hinzugekommen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also wir haben bei der DZ Bank 3 Kundengruppen, die wir betreuen. Institutionelle Kunden und dann haben wir Firmenkunden weltweit und natürlich den Verbund in umgekehrter Reihenfolge der Wichtigkeit, weil natürlich der Verbund unsere Hauptkundengruppe ist. Und für diese 3 Kundengruppen gibt es verschiedene Zuständigkeiten. Stefan Weißmann, mein Vorstandskollege, ist für die Firmenkunden in der DACH-Region, also Deutschland, Österreich, Schweiz, zuständig. Und ich bin für die internationalen Firmenkunden zuständig. Außerdem bin ich zuständig für alle institutionellen Kunden weltweit, also DACH und international. Und ich bin auch zuständig für den Handel, also das eine war die Kundenseite. Ich bin auch zuständig für den Kapitalmarkthandel, also alle Kapitalmarktprodukte, Aktien, Zinsen, Währungen etc. werden im Handel dargestellt und der obliegt meiner Verantwortung. Und ich bin außerdem zuständig für die Produktgenerierung und Lieferung für die Volks- und Raiffeisenbanken, was die Privatkundengeschäfte angeht, also Retail, Privatkunden, Wertpapiergeschäft, heißt bei uns PK, Privatkundenkapitalmarkt. Und außerdem bin ich zuständig für die strukturierte Finanzierung, zum Beispiel Projektfinanzierung, erneuerbare Energien, Trade and Export Finance ist bei uns ein eigener Bereich. Und außerdem auch für die Group Treasury. Das heißt, du kannst es dir so vorstellen, einmal kundengruppenseitig für die institutionellen und für die internationalen Corporates und dann handelsseitig für alles. Strukturierte Finanzierung hatte ich gerade erklärt und die Privatkunden sozusagen, mit denen wir die Volks- und Raiffeisenbanken da beliefern mit Produkten. Außerdem bin ich zuständig für alle Auslandsstandorte der DZ Bank, für die Filialen und für die Repräsentanzen.
Du befindest dich in so einer besonders spannenden Schnittstelle. Auf der einen Seite steht die genossenschaftliche DNA der DZ Bank, regionale Verankerung, Nähe zu den Volksbanken und Raiffeisenbanken und ein langfristiges Verständnis für Partnerschaft. Und auf der anderen Seite stehen globale Kapitalmärkte, wie du gerade gesagt hast, an denen sich Erwartungen, Preise und Risiken manchmal innerhalb kürzester Zeit einfach verändern. Wie navigierst du denn täglich zwischen diesen beiden Welten, der lokal und genossenschaftlich geprägten DNA hierzulande und der internationalen Märkte, die ja sehr dynamisch sein können?
Ich finde das total spannend, beides zu machen. Und für mich ist das absolut komplementär, denn die Kapitalmärkte, die beruhen ja letztendlich auch auf tatsächlicher Wirtschaftsleistung, wenn du so möchtest. Also es geht ja darum, dass wir handeln in den Kapitalmärkten, aber letztendlich brauchen wir realwirtschaftlich irgendwie einen Pendant. So drücke ich das mal aus. Und auf jeden Fall ist realwirtschaftlich der Backbone Deutschlands natürlich der Mittelstand. Und meiner Meinung nach wird dieser von keiner anderen Finanzgruppe in Deutschland so gut und kredibel betreut. Diesen Bias magst du mir bitte verzeihen, wie die genossenschaftliche Finanzgruppe selbst. Das heißt, für mich gehört, wenn du dir das überlegst, eigentlich beides zusammen. Auch wenn, wie du richtig sagst, die Welten sehr gegensätzlich und unterschiedlich sind. Aber letztendlich liebe ich beides.
Schauen wir mal auf die aktuelle Lage. Hinter uns liegen die Pandemie und die Zinswende. Gleichzeitig erleben wir auch geopolitische Konflikte. Wir haben den Krieg Russlands gegen die Ukraine, den Iran-Krieg, schwankende Energiepreise, schwierigere Finanzierungsbedingungen und eine ja im Allgemeinen schwache Konjunktur in Deutschland. Man könnte sagen, an Unsicherheitsfaktoren mangelt es derzeit nicht. Was davon hält dich denn nachts wach und was ist für dich eher Hintergrundrauschen? Wie filterst du denn diese Vielzahl an Informationen und siehst du darin vielleicht sogar eine Chance, etwa einen überfälligen Weckruf für Deutschland und Europa?
Ja, so tatsächlich gibt es verschiedene Wege, damit umzugehen. Und ich persönlich unterhalte mich mit vielen Menschen, auch bewusst aus unterschiedlichen Netzwerken. Natürlich habe ich meine eigene Kapitalmarktwelt, aber ich suche mir bewusst auch Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in anderen Industrien, zum Beispiel in der Tech-Industrie, um genau Trends vielleicht zu antizipieren oder damit anders umzugehen. Das heißt, Nummer eins würde ich sagen, du solltest dich mit vielen Menschen unterhalten und auch Menschen, die dir eine andere Perspektive liefern. Und das hilft dir unheimlich. Oder auch jetzt gerade, weil du den Iran-Krieg angesprochen hast. Ich selber habe so viele Jahre in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelebt, habe da ein großes Netzwerk persönlich und beruflich und unterhalte mich natürlich auch mit diesen Menschen. Und auch die haben eine ganz andere Perspektive, weil sie eben lokal sind. Das heißt also Punkt eins, sich mit vielen Menschen unterhalten. Und dann Punkt zwei, was ganz wichtig ist, ist deine Risiken kennen. Das gilt natürlich vor allem für die Bücher, für die ich zuständig bin. Ich hatte ja über den Handel gesprochen, aber ich bin auch, wie ich es erwähnt hatte, für die Group Treasury, also für die Refinanzierungsfunktion innerhalb der gesamten Gruppe zuständig. Der Group Treasury ist Matthias Bergner. Und da ist es wichtig, dass wir in den Büchern, in denen wir Risiko fahren, natürlich immer unsere Risiken kennen. Das heißt, sie quantifizieren, sie verstehen und sie kennen. Und dann kannst du auch basierend auf den Informationen, die du hast, Entscheidungen treffen. Aber du musst ganz genau deine Risiken kennen und verstehen. Und dann musst du sehr gute Informationssysteme haben. Wir hatten über die Netzwerke gesprochen, aber natürlich darüber hinaus Medien, Bloomberg etc. Und einfach einen sehr guten Austausch auch mit den Kolleginnen und Kollegen. Und dann muss ich sagen, Gott sei Dank, bisher hat mich nichts wach gehalten. Also gar nicht, weil ich so tiefenentspannt immer bin, sondern weil ich denke, dass du immer so agieren musst, mit bestem Wissen und Gewissen, was du heute weißt. Und wenn ich dann das Gefühl habe, wir haben das quasi erfüllt, dann gehe ich auch schlafen und kann schlafen, weil ich denke, dass wir eben alles getan haben, um der aktuellen Situation gerecht zu werden. Und nur im Nachhinein weißt du ja, ob die Entscheidung richtig oder falsch war. Aber du musst in dem Hier und Jetzt dir sagen, ich habe alles dafür getan, um die aktuell beste Entscheidung zu treffen.
Stichwort Entscheidung treffen. Gab es denn in den vergangenen Monaten eine Entwicklung an den Finanzmärkten, bei der du gesagt hast, jetzt muss sich die Führungsebene einschalten und was musste die DZ-Bank in diesem Bereich auch tun?
Ja, also ich schalte die Führungsebene immer ein. Also das heißt, meine Direct Reports, wir arbeiten sehr, sehr gut im Team zusammen. Erst gestern hatten wir unser gemeinsames Jour fix, also über alle Bereiche, die ja sehr verschieden sind. Wir hatten über die Retail-Produkte gesprochen und dann die Group Treasury, strukturierte Finanzierung. Wir setzen uns alle zusammen an einen Tisch und tauschen Erfahrungen aus. Und das ist unheimlich wertvoll. Das machen wir einmal als Team, immer regelmäßig. Aber natürlich auch ich selber mit meinen Direct Reports. Von daher würde ich sagen, das Team ist immer eingeschaltet. Ich lade das Team auch immer ein, mir kontroverse Meinungen oder mir konträre Meinungen zu geben, weil ich der festen Überzeugung bin, dass du gechallenged werden musst, positiv, um dann am Ende die richtige Entscheidung zu treffen, selber für die ich ja dann stehe als Vorständin. Das ist mir sehr wichtig, von daher sind die immer eingebunden. Aber natürlich umso mehr, wenn wir in sehr volatilen Zeiten eine Entscheidung treffen müssen, ob wir eine Position schließen, verringern, hatten wir jetzt neulich im Iran-Krieg natürlich. Und da, finde ich, haben wir ein extrem gutes Miteinander.
Du hast ja gerade Volatilität angesprochen. Volatilität wird ja erst dann gefährlich, wenn Menschen falsch auf sie reagieren. Wenn sie in Panik verfallen, zu schnell handeln oder wichtige Entscheidungen zu lange aufschieben. Wie gelingt es dir und deinem Team, in solchen Situationen klug und besonnen zu agieren? Gibt es so etwas wie ein gemeinsames Mindset für Krisenzeiten, also eine Haltung oder bestimmte Grundsätze, auf die ihr euch unter großem Zeit- und Entscheidungsdruck verlassen könnt?
Ich glaube, das ist wichtig, nochmal den Begriff der Volatilität im Kapitalmarktkontext zu definieren. Also Volatilität heißt erstmal Abweichung vom Mittel, nach oben oder nach unten. Und die Kapitalmärkte bzw. die Banken haben ja auch Funktionen, Unsicherheit. Wenn du sagst, eine Volatilität ist eine Abweichung, eine Unsicherheit rauszunehmen. Das ist ja unsere originäre Funktion, wenn du jetzt an Hedging oder an Absicherungen denkst. Und von daher sind Kapitalmärkte dann auch sehr aktiv, wenn die Volatilität hoch ist. Wenn sie sehr, sehr niedrig ist, dann hast du eigentlich weniger Aktivität. Das bedeutet, Volatilität an sich ist erstmal nicht negativ. Das heißt einfach, es gibt Ausschläge, es passiert etwas und dann ist eigentlich die Rolle der Banken umso wichtiger, Risiko rauszunehmen, zum Beispiel für unsere Firmenkunden oder Strukturen unseren institutionellen Kunden zu präsentieren. Und von daher sehe ich das auch jetzt erstmal nicht als negativ, sondern es ist tatsächlich auch objektiv gesehen Kapitalmarktgeschäft belebend. Deswegen siehst du auch, dass andere Investmentbanken extrem gute Zahlen geliefert haben, wir selber auch im Kapitalmarktgeschäft, weil wir von der Volatilität profitiert haben. Also es ist wichtig, da immer so einen kühlen Kopf zu bewahren und das nicht als schlecht zu titulieren, sondern eher zu analysieren, was bedeutet das jetzt für meine Kunden, wie kann ich helfen und welche Beraterfunktion kann ich da einnehmen als Bank.
Schauen wir mal auf die Anlegerperspektive. Immer mehr Anleger weltweit investieren in Kapitalmarktprodukte. Gleichzeitig können große Investoren wie Asset Manager, internationale Banken oder Staatsfonds auch große Mengen an Assets absorbieren. Hinzu kommt, dass stetig nur Investoren in Kapitalmarktprodukte investieren wollen. Bei Corporates und institutionellen Kunden steigen die Volumina. Weltweit kommen Millionen neue Retail-Investoren hinzu, die erstmalig in Kapitalmarktprodukte investieren. Welche Chancen ergeben sich denn daraus?
Ja, also wenn du mal nach Deutschland schaust, bedeutet das erstmal eine strukturelle Änderung, die auf uns zukommt. Und zwar den Kapitalmarkt als Chance zu sehen. Und da spreche ich ganz konkret über die Rentenreform. Frühstartrente, Altersvorsorgedepot, da ist ja eine der Überschriften Kapitalmarkt als Chance und eben nicht als Risiko. Das ist mir nochmal ganz wichtig auch zu betonen, dass es eine Accessibility geben wird, meiner Meinung nach, auch in Deutschland, die wir in den letzten Jahrzehnten so nicht gesehen haben, die es aber in anderen Ländern gab, zum Beispiel in den nordischen Ländern. Und das kann erstmal eine Chance bedeuten. Übrigens nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, die einen anderen Access haben werden, aber auch für den Standort Deutschland oder Europa eventuell, wenn diese Investitionen eben wieder nach Europa oder Deutschland fließen. Und das ist das, was ich mit so einem Win-Win bezeichne, wenn ich das sage, dass es erstmal beflügelnd, so jetzt habe ich es, für beide Seiten wirken kann. Mhm. Nichtsdestotrotz, je mehr Retail-Investitionen du hast, und du hast das gesagt, das ist richtig, wir haben spätestens seit Corona einen sehr starken Anstieg, vorher natürlich auch, aber durch Corona nochmal einen stärkeren Anstieg, ändert das was mit der Dynamik der Märkte. Mhm. Und das haben mein Team und ich auch im Iran-Krieg beobachtet. Ende Februar hatten wir uns darauf eingestellt, dass wir mehr Volatilität und auch einen Ausreißer nach unten in den Aktienmärkten sehen werden, aber die haben sich relativ schnell erholt. Und das hängt wiederum auch mit der Komposition der Aktienmärkte zusammen, relativ zu vor 20 Jahren. Mhm. Das Gleiche gilt auch für Gold. Gold waren mehr institutionelle Investoren, Zentralbanken etc. unterwegs. Und du hast ja gesehen, wie stark der Goldpreis nach unten geschwankt ist nach dem Iran-Krieg. Deswegen ist es wichtig, gerade in meinem Beruf mit meinem Team, auch die Komposition, also was sind die Akteure im Kapitalmarkt in jeder Assetklasse, versuchen zu verstehen und da auch immer up-to-date zu bleiben.
Hm. Du hast es ja eigentlich schon angesprochen. Wenn wir aber auf die Perspektive der Anlegerinnen und Anleger schauen, was sollten sie in so einer Marktphase sein lassen und was sollten sie konsequent tun?
Was wichtig ist, ist sich zu fragen, welches Ziel man verfolgt mit einer Anlage. Und da würde ich immer sagen, dass es gut ist, ein langfristiges Ziel zu verfolgen. Das heißt, dann sollte man Geduld und Durchhaltevermögen mitbringen und vielleicht mit kleineren Summen pro Monat sparen, als zu sagen, ich investiere jetzt 80% meines Vermögens in XY. Das heißt also, die alten Kriterien der Diversifikation gelten meiner Meinung nach immer noch und sind immer noch aktuell und nicht altmodisch und eben das Kriterium der Langfristbetrachtung. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du dein Geld einfach auf dem Sparkonto hast, dann würde man denken, vermeintlich, das ist ja sicher. Mag sein im Sinne des Defaults, das hängt natürlich von der Bank ab, aber das mag schon sein. Nur wenn du dir dann die Wertminderung deines Geldes anschaust, aufgrund der Inflation etc. nach x Jahren, dann ist das vielleicht keine so gute Idee gewesen. Und deswegen ist ein Mix wichtig mit verschiedenen Assetklassen. Und jeder Anleger, jede Anlegerin sollte sich fragen, was für ein Ziel verfolge ich eigentlich damit?
Wichtiger Punkt. Und welche Rolle spielt dabei gute Beratung? Wie kann sie dabei helfen, dass aus Volatilität keine überstürzten Reaktionen entstehen, sondern bessere und langfristig tragbare Entscheidungen?
Ja, wir haben ein unheimlich starkes Anlageuniversum natürlich jetzt auch bekommen. Also Stichwort Accessibility, das ist sehr groß und da kann es sicherlich helfen und sollte helfen, dass man Expertinnen und Experten hat, die einem weiterhelfen. Und auch da hat sich natürlich der Markt geändert, also Stichwort Finfluencer etc. Meine persönliche Überzeugung ist, dass wir gerade mit den Genossenschaftsbanken vor Ort die 30 Millionen Retail-Kunden, die wir insgesamt haben in der GFG, genau in dieser Frage, Aris, die du gestellt hast, also wie betreut man jemanden, wir können diese Frage optimal beantworten, weil wir vor Ort sind, weil wir die Nähe zu den Menschen haben, weil wir Gespräche anbieten können, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen glaube ich, man muss beides fahren. Also einen natürlich stark digitalen Ansatz in der heutigen Zeit, das ist ganz wichtig. Aber auch nicht vergessen, dass jeder Anleger, jede Anlegerin auch ein unterschiedliches Ziel verfolgt. Und das dann in einem persönlichen Gespräch bei Bedarf zu erörtern, ist, glaube ich, eine Stärke der Gruppe, dass wir das zumindest anbieten können.
Stichwort Digitalisierung. Volatile Märkte sind ja nicht nur durch wirtschaftliche Herausforderungen geprägt, sondern auch eine Datenherausforderung. Wenn sich die Märkte schnell verändern, brauchen Banken aktuelle und zuverlässige Informationen. Sind die Daten unvollständig, veraltet oder nicht miteinander verbunden, erkennen Banken Risiken möglicherweise zu spät oder treffen sogar falsche Entscheidungen. Wenn das gleichzeitig bei vielen Banken passiert, ist dann vielleicht ein Risiko, dass daraus Probleme für das ganze Finanzsystem entstehen können.
Ja, also natürlich, wie du richtig sagst, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir aktuelle Informationssysteme haben, akkurate Informationssysteme. Da würde ich sagen, alle Banken, die extrem stark im Kapitalmarkt sind und dort entsprechend exponiert sind, haben da gute Informationssysteme. Sonst kannst du das überhaupt gar nicht bewerkstelligen. Übrigens nicht nur auf der sogenannten Front-Office-Seite im Geschäft, sondern natürlich auch auf der Second-Line-Funktion, im Risikocontrolling etc. Also das ist keine Frage, das muss man als Bank, die im Kapitalmarkt agiert, auf jeden Fall haben. Von daher würde ich davon ausgehen, dass jede Bank das haben sollte und dementsprechend kein riesen sozusagen Informationsverlust oder ein Informationsmangel bestehen sollte. Ich glaube, die andere Frage ist, angesichts der Tatsache, dass die Informationssysteme allerdings auch teurer werden, also quo vadis, wo geht es dahin und wie entwickelt sich Informationsbeschaffung in der Zukunft? Ich finde das persönlich sehr, sehr spannend. Also was passiert mit diesen traditionelleren Systemen? Ich selber bin mit Bloomberg und Reuters, Reuters heißt gar nicht mehr so, aufgewachsen, nutze Bloomberg immer noch, aber wie entwickeln sich diese Informationssysteme weiter? Ich selber finde das total spannend. Aber wie gesagt, sollte eigentlich jede große Bank gute Informationen haben, sodass es dann nicht zu dem systemischen Risiko, von dem du gesprochen hast, kommen sollte.
Gehen wir mal auf die persönliche Ebene. Du hast Finanzmärkte in London, in Dubai, in Deutschland erlebt. Ich habe in mehreren Interviews von dir gelesen, dass du gerne meditierst, Yoga machst, betest. Ist das dein persönlicher Anker, wenn es an den Märkten stürmisch wird? Und was hilft dir denn noch unter hohem Druck, den Blick für das Wesentliche zu behalten und Entscheidungen mit klarem Verstand rational zu treffen?
Ja, ich würde es sogar sagen, es ist andersrum. Also mein persönlicher Anker ist genau das, was du genannt hast. Und zwar das, was mich als Person ausmacht. Das ist mein Anker und dann ist hinzugekommen meine Passion für Finanzmärkte, aber nicht andersrum. Und ich habe das mal in einem Gespräch, was ich geführt habe, verglichen mit einer Kuppel. Eine Kuppel ist ein architektonisch sehr spannendes Konstrukt und es sollte standhalten, zum Beispiel starken Winden oder Witterungseinflüssen, vielleicht Erdbeben, und ist extrem stabil. Funktioniert nur, weil du verschiedene Pfeiler hast, auf der die Kuppel steht und ein ganz starkes Fundament. Und mein persönliches Fundament ist mein Glaube, natürlich meine Herkunft, was ich selber für mich möchte. Das ist so mein Fundament, meine Familie. Da spielen ganz viele Sachen eine Rolle. Und dann gibt es die Pfeiler, das sind die Ausprägungen meiner Persönlichkeit, also beruflicher Art etc. Und ich glaube, wenn du so denkst, unten ist dein Fundament und dann baust du dir etwas auf, dann ist das ein Bild, was ich für mich eher unterschreiben würde als andersrum, sozusagen reaktiv auf stressige Finanzmarktmomente reagiere ich mit Beten, sondern nein, andersrum. Ich bin die Person, die ich bin und habe eine extreme Passion für die Finanzmärkte.
Schön, sehr inspirierend.
Danke.
Du kommst aus Algerien, oder?
Ja, korrekt. Meine Eltern kommen aus Algerien und da habe ich auch noch viel Familie und einen großen Bezug.
Sehr spannend. Ein Thema für eine andere Folge auf jeden Fall.
Ja, gerne.
Zum Abschluss habe ich noch drei kurze Fragen an dich. Die Herausforderung besteht darin, sie jeweils nur mit einem Satz zu beantworten.
Oh.
Bist du ready?
Ich versuch's.
Du versuchst es. Das kriegen wir hin. Volatile Kapitalmärkte sind für dich eher Risiko, Chance oder beides zugleich?
Normalität. Das ist sogar ein Wort, nicht nur ein Satz. Also seitdem ich arbeite, sorry, jetzt erkläre ich doch, aber ich glaube, nach dem einen Wort sollte man es erklären.
Ja.
Seitdem ich arbeite, habe ich Volatilität gesehen. 2001 habe ich angefangen, war eine Finanzkrise. Du hast es selber gesagt, dann die südeuropäische Staatenkrise etc. etc. Und das brachte immer Volatilität mit sich. Und deswegen kenne ich das nur so und für mich ist das normal. Du musst damit umgehen können.
Super. Ein Fehler, den Anlegerinnen und Anleger und Unternehmen in volatilen Phasen unbedingt vermeiden sollten.
Keinen kühlen Kopf zu bewahren.
Wenn du dich auf eine einzige Fähigkeit festlegen müsstest, welche Fähigkeit brauchen Menschen in Banken und Finanzbereichen jetzt am meisten, um in unsicheren Märkten gute Entscheidungen zu treffen?
Bescheidenheit.
Wieder ein Wort, finde ich gut. Wenn wir aus unserem Gespräch ein Fazit ziehen, dann vielleicht dieses: Volatilität ist nicht automatisch eine Krise, sie ist aber ein ehrlicher Stresstest für Strategien und Geschäftsmodelle, für die Qualität von Daten und Entscheidungen und am Ende auch für die Menschen, die diese Entscheidungen treffen müssen. Welche Aspekte willst du denn noch ergänzen?
Ich finde, du hast das perfekt zusammengefasst. Also von daher gibt es eigentlich meinerseits nichts zu ergänzen.
Schön. Suat, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und vielen Dank für den Einblick in die Kapitalmärkte und in das Maschinenhaus der DZ Bank.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei deiner Folge und herzlichen Dank.